Ja, worum geht es hier? Es ist eine Textstelle, die wir alle kennen. Es geht um einen Konflikt zwischen Jesus und dem Petrus. Als erstes möchte ich die Gemeinde befragen, wie der Petrus, wie ihr ihn seht. Vielleicht kann der einer mal sagen, weil die Person, die in der Bibel beschrieben wird, was ist das für ein Mensch für euch? Also ich erkenne mich sehr oft. Ja, auch das stimmt, hundertprozentig. Ja, er ist so ein Hans Dampf in allen Gassen. Haudegen. Er ist ein Anführer. Ja, er.
Aber auch ein Beispiel, ich würde sagen, dass Petrus sehr unzuverlässig ist. Er hat viele Sachen gesagt und hat sich eingehalten. Aber mit dem Haar, das sagt er so, hat er hier so. Dreimal kriegt er Haar und dann kriegt er alles auf.
Genau.
Nicht sehr einheitlich.
Genau in diese Richtung soll das führen.
Oder einen schweren Schlag und da.
Ja. Ja, genau, das ist Petrus. Das ist der Petrus. Ja, um den geht es. Es wurde eben schon gesagt, der Hahn krähte. Und in diesem Moment hatte der Petrus den Jesus dreimal verleugnet. Dreimal. Dieses dreimalige Verleugnen, das, es hat jeder geglaubt, das wird nie möglich sein, dass er das tut. Und weil er selbst zu Jesus sagte, Herr, für dich gebe ich mein Leben. Und ja, so wurde Petrus in dem Moment zu einer Fallstudie. Aber er weinte bitterlich. Also da sehe ich auch, dass er nicht nur Haudegen war, sondern ich sag mal, die äußere Schale bombenhart, beinhart. Ja, aber sein Herz war butterweich. Er weinte bitterlich. Ja, er hatte Jesus verraten und der Hahn krähte. Viele denken, dass auf der Kirchturmspitze sich ein Wetterhahn befindet. Das stimmt aber nicht. Es ist der Petrushahn. Und das aber nur nebenbei. Im Grunde fällt die Predigt heute aus, weil ich mein Konzept vergessen habe zu Hause. Aber ich habe das gestern ausgearbeitet, das müsste noch alles hängen geblieben sein. Aber ich war eben in großer Unruhe. Ja, der Petrus. Es war eine Sache, ein Konflikt zwischen Petrus und Jesus, der hätte am Osterabend erledigt werden müssen, ist nicht passiert. Dazu muss ich sagen, Ort und Zeit, diese Konflikte zu regeln und aus der Welt zu schaffen, ist Chefsache. Und Jesus hat sich anders entschieden, dass er das ein paar Tage hat ruhen lassen. Und nach dem Frühstück ist er praktisch auf den Petrus zugegangen. Jesus war der Geschädigte oder das Opfer, wenn wir so wollen. Und der Petrus war der Täter. Und da erkenne ich mich selbst, wenn da so Konflikte sind. Und ich bin das Opfer, habe die Opferrolle, dass ich darauf warte, dass der Täter auf mich zukommt und sagt, Mensch, Reinhard, da war was nicht in Ordnung. Da können wir manchmal lange drauf warten. Es geht auch andersrum, dass das Opfer den Täter anspricht und sagt, pass mal auf, mein lieber Freund, wir beide haben da noch eine Leiche im Keller. Das müssen wir aus der Welt schaffen. Ja, auch Petrus hat sich geschämt und ist nicht auf Jesus zugegangen, sondern hat darauf, ja, er hat sich geschämt, diese Sache anzusprechen. Ja, er war zur Fallstudie geworden. Der Anführer ist ganz tief gefallen. Und das war eine schlimme Erfahrung für den Petrus. Er, der sich immer gerne weit aus dem Fenster hängt und natürlich über den anderen Jüngern steht, auch das, dieses Wort Gottes, es, also mich hat es an vielen Stellen angesprochen, dieses Großsein wollen. Ich glaube, das steckt in jedem drin. Und es ist schlimm, das steht uns nicht zu. Und bei dem Petrus war das sehr ausgeprägt. Ja, nun war Frühstück, aber vor dem Frühstück, da waren Petrus und die Jünger, waren sie noch zum Fischen. Und da wurde auch wieder so deutlich, bevor sie die Boote und die Netze an Land gebracht hatten, stieg der Petrus aus und wollte natürlich Erster sein, Jesus zu begrüßen. Was kümmerten ihn da seine Brüder, die nun das Boot da an Land ziehen mussten und die Netze holen mussten, die haben ihn nicht sehr interessiert in diesem Moment. Er war auch ein Egoist und alles Dinge, die ich auch bei mir erkenne. Es ist ein schöner Bibeltext. Und ja, nun wurde gefrühstückt und es findet ein Seelsorgegespräch statt. Ja, auch in unserer Gemeinde finden Seelsorgegespräche statt. Wie läuft das ab? Seelsorge, da muss das Gemeindemitglied geht zum Seelsorger hin, meldet sich beim Seelsorger und man löst das Problem in einem Vier-Augen-Gespräch. Und genau das macht Jesus auch, weil er gut ist. Jesus nimmt sich den Petrus beiseite. Dieses Seelsorgegespräch, das führt er nicht mit dem Petrus vor den Augen der anderen Jünger, sondern er macht das mit Petrus alleine ab, was er ihnen zu sagen hat. Es geht bei einem Seelsorgegespräch geht es immer um die Vergebung, dass Vergebung zugesprochen wird vom Seelsorger an den Sünder. Ja, und genauso läuft es hier ab. Es ist häufig anders, dass dass der Seelsorger den Sünder, sag ich mal, dass er ihn vielleicht gar nicht wahrnimmt und dass er ihm nicht helfen kann, dass er ihn nicht richtig versteht. Und die Vergebung, die hier ansteht und um die es geht, die hat eigentlich schon stattgefunden, weil Jesus die Jünger, so wie es in Israel üblich ist, mit Shalom gegrüßt hat. Jürgen, das ist die Begrüßung in Israel. Jesus war Jude, er ist in Bethlehem geboren und wir wissen, dass Bethlehem zu Judäa gehört. Ja, also unser Jesus hat den Petrus im Grunde genommen mit dieser Begrüßung schon in die Vergebung mit hineingenommen. Aber trotzdem war diese, ich sag mal, Verfehlung von dem Petrus so groß, dass sie angesprochen werden musste. Und das hat er dann aber auch getan, aber auf eine ganz andere Art und Weise, auf seine Art und Weise, will ich mal sagen. Und zwar, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas. In anderen Übersetzungen heißt es Sohn des Johannes, aber hier in meiner Schlachter heißt es Sohn des Jonas. Liebst du mich mehr als diese? Ja, nun ist Petrus dran, darauf eine Antwort zu geben. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht: Weide meine Lämmer. Petrus merkt an dieser Stelle noch gar nicht, was Jesus überhaupt gefragt hat, was er gemeint hat mit dem Liebst du mich? Was ist Liebe? Und ich versuch da mal eine Antwort zu finden. Eine Antwort, die wir kennen müssten. Es gibt einmal die Agape-Liebe. Ja, die Agape-Liebe, was ist das für eine Liebe? Das ist dieses hier. Für den Freund letztlich auch zu sterben, für den man liebt. Ja, für die Menschen, die man liebt, ans Kreuz zu gehen und sich schlachten zu lassen. Ja, dazu war Jesus bereit, aber der Petrus hat es nicht verstanden. Wenn Petrus sagt, ich habe dich lieb, Herr, so hat er das zu Jesus gesagt im Sinne von Liebhaben. Das ist eine andere Liebe, das ist die sogenannte Philein, das ist eine Liebe im Sinne von Liebhaben, also nicht zu vergleichen mit der göttlichen Liebe, mit der Agape-Liebe. Ja, Jesus stellte die Frage dann noch einmal. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu Simon: Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete: ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Ja, auch bei der zweiten Frage hat Petrus nicht gemerkt, worauf Jesus hinaus will. Und Schafe, Schäflein, ja, das sind Dinge, die zielen in die Richtung Hirtendienst. Hirtendienst, wir wissen, dass Jesus der gute Hirte ist. So steht es im Psalm 23, den wir auch alle kennen, der gute Hirte. Und ja, und es ist so, dass Jesus auch die vielen kleinen Schäflein sieht, die in dieser gefallenen Welt leben und von allen Ecken angefeindet werden. Michael, wir erleben das auf der Straße, da fallen nicht nur schöne Worte, da hören wir manchmal auch Dinge, die sehr verletzend sind. Ja, um diese Schäflein geht es dem Jesus, wenn er sagt: Hüte meine Schäflein. Aber ich glaube, der Petrus hat es erst bei der dritten Frage gemerkt, aber nicht, weil es seine eigene Erkenntnis war: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Auch hier, glaube ich, bei der dritten Frage, glaube ich, ist bei dem Petrus der Groschen gefallen, was die Liebe betrifft, diese Agape-Liebe, diese schöne Liebe, diese göttliche Liebe, die sich hingibt für die Schäflein. Da hat er es verstanden, aber Jesus hat ihm diese Liebe gegeben. Er hat sie ihm geschenkt. Und Petrus, wir spüren, wie er bei diesen drei Fragen, wie er immer trauriger wird. Und Jesus hat ihn mit diesen drei Fragen dorthin gebracht, wohin er ihn haben wollte, nämlich in die Demut, den Egoismus abzulegen, mit seinen Brüdern, den anderen Jüngern, dass er denen auf Augenhöhe begegnet und die Erkenntnis zu wissen, was Agape-Liebe ist. Bei der dritten Frage von Jesus hat er das gewusst. Und ja, er hat die Erkenntnis gelangt und die Worte Jesus, die werden nun in dem Herzen von dem Petrus groß. Nun geht es weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du willst. Ja, was macht Jesus an dieser Stelle? Da steckt eine Prophetie drin. Wir wissen, dass Petrus, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber das war, ich glaube, 60 Jahre nach Christus, ist auch er gekreuzigt worden. Und er hat darauf bestanden, nicht mit dem Kopf nach oben, so wie Jesus, sondern mit dem Kopf nach unten. Sein Kopf sollte niedriger sein beim Sterben als der von Jesus. Ja, was so schön ist, dass die Vergebung auf eine ganz andere Art und Weise dem Petrus zugesprochen wurde, als es üblich ist. Üblich ist im Namen Jesus, dir sei deine Sünde vergeben. Jesus macht es anders. Er gibt dem Petrus einen Auftrag, nämlich die Schafe zu weiden. Ja, alles ein wenig anders und ungewohnter, als wir es kennen.
Zum Pfingsten wurden das 3000 Schafe.
Amen. Ja. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte: Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge mir nach. Ja, da könnte so der erste Eindruck sein, dass Petrus wieder so in seine alte Haltung hineinfällt. Das glaube ich nicht, dass er das an dieser Stelle tut, sondern das ist eine Sache, wie wir sie auch kennen, immer auf Menschen zu achten, links und rechts neben mir zu tun, ja, was den Menschen wohlgefällig ist und nicht was für mich richtig ist, sondern zu sehr auf andere achten. Und in diese Haltung fällt der Petrus in diesen Moment hinein, nicht gut, und er wird dafür auch von Jesus abgewatscht. Ne? Was geht das dich an? Folge mir nach. Ja, ich habe mir so Gedanken gemacht, was bedeutet das? Wir nehmen diese Worte so häufig in den Mund. Folge mir nach. Was bedeutet es im praktischen Leben? Nicht unbedingt so biblisch erklärt, aber dieses praktische Leben, das wird auch in Gottes Wort, es wird erklärt, wie wir das tun sollen, nachfolgen. Paul spricht es sehr häufig an, den Gehorsam. Der Gehorsam gehört zur Nachfolge. Aber im praktischen Leben wird es erklärt, im Römer 12, Verse 9, folgende: Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ja, und wie gerne wollen wir uns selbst rächen. Es ist besser, wenn wir das unserem Vater überlassen. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Amen. Ja, so soll unser Leben praktisch aussehen. Und wir erhalten hier, denke ich, eine klare Auskunft von Jesus persönlich, wie wir den Alltag, wie wir ihn leben sollen. Und der Gottesdienst heute ist ein Ausschnitt aus unserem Glaubensleben. Ich glaube, der größere Teil ist der Alltag, wo wir das Böse mit dem Guten überwinden. Eine Aufgabe. Der Heilige Geist hilft uns, es ist zu schaffen. Mit Jesus voran ist es zu schaffen. Denn Nachfolge bedeutet auch, Jesus geht vor mir und ich brauche eigentlich nur in seinen Fußstapfen zu gehen. Und dann wird es uns gelingen. Das soll mein Gebet sein. Herr Jesus Christus, ja, das soll mein Gebet sein für die Mitglieder, für die Gäste der Arche, dir in guter Weise nachzufolgen. Ach, danke, dass wir in deinem Wort lernen können und dass dein Wort uns immer wieder den guten Weg zeigt. Danke, Jesus.